Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer. Kontextuelle Philosophie im Alltag.
Schön, dass du da bist. Wir haben diesmal ein ungewöhnliches Thema von Ich bin gesund und habe Krebs zu Ich bin gesund und werde vital. Ich habe mit Eva gesprochen, die ein sehr interessanten, ungewöhnlichen Poetry Slam mir hat zukommen lassen zu Weihnachten. Der hat mich so berührt, dass ich gedacht habe, das wäre etwas, womit wir auch andere inspirieren können. So, sie hat etwas geschrieben über ihre Krebserkrankung, was nicht geht nach dem Motto, oh, das war so toll und ich tanze mit dem Krebs und Krebs ist mein Lehrer, sondern wo sie die Fakten genannt hat, aber gleichzeitig auch sich selbst immer noch als powerful und als Schöpferin gesehen hat. Denn selbst wenn Krebs mein Lehrer ist, ich persönlich hatte auch Krebs, muss ich sagen, ich suche mir lieber meine Lehrer selbst aus. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, Eva, damit sie wissen, wer du bist, was du machst.
Ich bin Eva, 41 Jahre alt, habe einen wundervollen Mann und einen wunderbaren Sohn. Der ist 9 Jahre alt. Ich bin selbstständig, ich bin Logopädin, arbeite mit meiner Praxispartnerin in einer Praxis und habe zeitgleich, aber wir betreuen die Praxis. Das ist quasi der Part meiner Praxispartnerin und ich bin seit 17 Jahren in einem Haus tätig, in dem schwerst mehrfach beeinträchtigte Kinder und dauerbeatmete Kinder leben und dort, genau, betreue ich unsere Mitarbeiter und ja, arbeite da von Herzen gerne.
Schön. Also du bist Teil einer Praxisgemeinschaft.
Genau.
Okay, schön. Und also kurz zu mir. Bei mir war es so, dass ich zur Frauenärztin gegangen bin und sie hatte nichts festgestellt, kein Knoten. Sie hat einen Ultraschall gemacht, auch nichts festgestellt. Und ich wusste irgendwie, es stimmt was nicht. So, und dann habe ich zu ihr gesagt, ich will ein MRT. Und sie meinte dann, ja, das müsste ich selber bezahlen, weil es gibt keine Veranlassung, das zu machen. Dann habe ich gesagt, ist egal, mache ich. Ich weiß, es stimmt was nicht. Und dann habe ich das MRT machen lassen und prompt, ja, ich hatte Krebs und zwar eine Art, die neu ist. Es war kein Knoten, sondern es war wie ein Geflecht, was sich über meine Brust zog. Und das war natürlich erstmal ein ziemlicher Hammer. Und ich bin eher so pragmatisch damit umgegangen. Ich habe dann gedacht, ja, also es ist das erste Mal, dass ich jetzt sagen kann, ja, ich kann auch daran sterben. Dann bin ich auf den Friedhof gegangen, habe mich da hingesetzt und habe gedacht, will ich sterben? Und da war mir einfach klar, nein, das will ich nicht. Ich will leben. Und habe dann den Satz gebildet, ich bin gesund und habe Krebs. Denn was wir oft vergessen ist, so ich habe eine Stelle, die krank war, aber mein Körper ansonsten zu 99,9% hat er funktioniert. Und wir sprechen ja auch, das ist dir bestimmt, Eva, ja auch immer wieder mal entgegengekommen von der geistigen Kraft und geistiger Heilung und wie wichtig es ist, wie man denkt. So, ich habe auch im Krankenhaus oder in den Ärzten gedacht, ich bin gesund und habe Krebs. So, einige haben das abgetan, wie es immer so ist, so nach dem Motto, naja, ein bisschen gaga. So, und andere haben auch gesagt, das ist interessant, warum sagen sie das so? Und ich glaube, das war auch etwas, ich habe das damals veröffentlicht, das Video, ich glaube, war auch etwas, was dich angesprochen hat, Kontakt aufzunehmen, ne?
Ja, das hat es.
Wie war es bei dir?
Ich habe 2 Tage vor Weihnachten in der Einrichtung, in der ich arbeite, das Christkind gespielt und hatte ganz schwere Christkindflügel aufgeschnallt und hatte auch 9 Wochen davor gerade große Brust-Ultraschall-Kontrolle gehabt. Habe dann das Christkind gespielt und hatte eine kleine Mitbewohnerin auf dem Schoß sitzen. Und unsere Bewohner können sich nicht so aktiv bewegen. Das heißt, sie saß relativ starr und war fasziniert von den Handschuhen und hat sie sich angeschaut und hat mit dem Ellenbogen in der Brust gesteckt. Und nachts wache ich auf und habe an meine Brust gefühlt und habe gedacht, wow, das fühlt sich anders an. Und mein erster Gedanke war auch der kleine Ellenbogen, dass das vielleicht irgendwie eine Druckstelle gab. Und habe dann gefühlt und habe dann den Knoten selbst gefühlt. Und dann war da ein Gefühl, Maria, da wusste ich, was jetzt passiert. Also ich wusste, okay, jetzt laufen die Uhren erstmal einen kleinen Moment anders. Und bin dann zum Arzt gegangen, habe das testen lassen, habe dann zwischen den Jahren die Stammzung gehabt und am 2. Januar die Diagnose, dass es Brustkrebs ist. Und zwar ist es der Triple Negativ bei mir. Und habe dann den Arzt ziemlich schnell gefragt, was sage ich meiner Familie, was sage ich meinen Freunden. Also mein Mann war natürlich dabei, eine meiner besten Freundinnen auch. Und dann sagte der Arzt zu mir, sie sagen, dass sie kerngesund sind, aber dass ein Teil in ihrer Brust sich verirrt hat. Und der ist krank und den machen wir jetzt gesund.
Das ist ja interessant.
Also das war so, dass ich gedacht habe, okay, wie schön, dass du es so benennst. Und er hat es ganz klar aufgezählt, das steht jetzt an, das steht an, das steht an. Aber er hat mich in dem Gefühl gelassen, dass ich gesund bin und nur ein Teil meiner Brust krank ist. Und das habe ich mitgenommen.
Ja, es ist interessant, dass sich dieser Gedanke, also sich nicht ganz als krank zu definieren,
Ja.
so schon umgesetzt hat. Also ich weiß, du hast ja bei uns damals auch einige Trainings
Ja.
gemacht. Wir haben das damals schon zu den Teilnehmern gesagt, wenn die gesagt haben, ja, ich bin krank, weil das, und sei es, sie hatten eine Erkältung, dass wir gesagt haben, nein, deine Nase läuft, dein Hals ist dicht, aber an sich bist du gesund. Also das ist eine, ich weiß, dass jetzt einige denken, ja, das ist doch irgendwie banal so, ne? Nein, das ist es nicht. Also das zu wissen, dass du, also als gesunde Frau oder als gesunder Mensch bist du in der Lage, die Symptome besser, ja, muss ich sagen, anzugehen und wieder
Ja.
zu heilen, statt wenn du die Idee hast, ich bin insgesamt krank.
Genau, also ich hatte dann auch ziemlich schnell, also es war so spannend, Maria, weil bei mir ging die erste Chemo am 8. Februar los und ich meine, du hast so um den 19. herum deine Geschichte veröffentlicht und ich habe das gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, okay. Wie? Und dann hast du auch noch diesen Satz gesagt und habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist Fügung, ich brauche Kontakt zu dir. Und ich kenne die CA jetzt, ich weiß, jetzt müsste ich lange rechnen, wann ich mein erstes Training bei euch gemacht habe. Ich habe auch meinen Kommunikationstrainer dann bei euch gemacht und habe einfach die Philosophie davon so geliebt und verstanden, dass es eben darum geht, Teile zu benennen und nicht das große Ganze. Und ich bin nicht mein Gefühl, ne? Also diese.
Ja, das finde ich einen wichtigen Aspekt. Also ich habe Gefühle, aber ich bin nicht mein Gefühl, ne? Und ich
Genau.
habe Krankheit, aber ich bin nicht meine Krankheit. Ich mache das, sage das auch oft, dass ich hingehe und sage, ich bin keine Vegetarierin, ich esse nur kein Fleisch. Also ich bin nicht das, was ich esse. Und
Genau.
ich esse. So,
Genau.
das ist irgendwie, das, ich finde, das erlaubt eine größere Breite zu sein und zu denken.
Ja.
Ja.
Verwirrt nur die Menschen, aber hat ihnen auch Sicherheit dann doch auch gegeben. Also ich habe das auch dann so im Freundeskreis transportiert und auch in der Familie.
Wir haben uns ja gestern schon so ein bisschen unterhalten auf dieses Gespräch hin und haben gesagt, wir könnten diesen Podcast auch nennen Tops und Flops bei Krebskranken. Weil man ja auch einiges erlebt, wo du denkst, ja, das ist schon spannend und vielleicht ist das auch interessant, mal für diejenigen, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wenn Freund, Freundin krebskrank ist, ihnen Hinweise zu geben, weil der eine oder andere dann doch auch recht tollpatschig ist. So, eine Sache, die ich erlebt hatte, in interessanter Weise nicht von Freunden, was ich interessant fand. Bei mir war es halt immer so, ich meine, du kennst das ja auch, man kann dann nicht auf dem Bauch schlafen, man kann nicht auch beiseite schlafen. Ich hatte jetzt dummerweise auf dem linken Oberschenkel hatte ich jetzt auch noch eine Entzündung, da konnte ich auch nicht schlafen. Also ich konnte nur auf dem Rücken schlafen. Und dann hatte ich 2 Wochen später, aufgrund des hohen Stress, hatte ich auf dem Rücken eine Gürtelrose. Das heißt, ich konnte auch nicht mehr auf dem Rücken schlafen. Und dann bin ich zu meiner Ärztin gegangen und habe gesagt, wisst ihr was, Frau, sowieso, also ich kann nicht auf dem Rücken schlafen, nicht auf dem Bauch, nicht rechts, nicht links. Sie müssen mir jetzt beibringen, wie ein Pferd zu schlafen. Die schlafen nämlich im Stehen. Und dann sagte sie so, also Sie sind immer noch gut drauf. Und dann habe ich so gesagt, ja, es tut mir leid, wenn ich Ihren Vorstellungen nicht entspreche, aber es ist so was. Also ich habe in meinem Leben gelernt, wer schon Leid hat, der muss nicht auch noch lange leiden. Also das, es gibt, also man muss sich ja jetzt nichts vormachen. Und ich werde nachher auch sagen, wie ich auch mit der anderen Seite umgegangen bin. Aber ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist. Ist das so eine Erwartung von, also wenn du Krebs hast, ne, dann verhalte dich auch so.
Genau, genau. Dann
Sei
bitte
krebst dich irgendwie.
kriech auch irgendwo rum und liege in der Ecke.
Ja.
War, ich weiß, ich hatte in der Chemo dann Da gab es, also ehrlicherweise, Maria, ich hatte 20% wirklich, die waren nicht gut, aber 80% waren richtig gut. Und die 80% habe ich dann auch gefeiert. Und wir waren Unternehmungen machen, wir waren unterwegs, wir waren als Familie unterwegs. Und es war Hochsommer, das heißt, ich war dann auch relativ schnell ziemlich mutig mit Kopfbedeckung ab und Glatze zeigen, weil es mir einfach schlichtweg zu warm war darunter, ne? Und eine kam auf mich zu und da hatte ich einen relativ schlechten Tag. Und dann kam sie auf mich zu und sagte, du siehst aus, als hättest du Chemo. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe Chemo. Und dann hat sie, war der zweite Satz, du hattest doch schon mal was im Hals. Und ich hatte vor 5 Jahren mal ein Schilddrüsenkarzinom. Ah, jetzt hast du immer irgendwas bestimmt. Jetzt musst du immer ganz doll aufpassen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist spannend, dass du mir das so sagst. Und dann war sofort auch, ja, und wie machst du das und die Praxis und so. Aber dass ich gedacht habe, wow, wie krass, dass du mich so offensiv ansprichst. Und eigentlich hätte ich mich einfach umdrehen müssen und gehen müssen, ne? Weil das Gespräch war wirklich nicht schön. Aber ich habe gedacht, das ist so spannend. Also so unverblümt. Und andere haben gesagt, du siehst gar nicht aus, als hättest du Krebs. Okay, was kann ich denn tun, damit ich denn so aussehe, als wäre das jetzt so, ne? Also,
Ja, es ist interessant, das ist irgendwie, also ich glaube, dass es noch nicht mal bös gemeint ist, aber es ist, ne, es wird ja immer dieser Begriff der Achtsamkeit gebraucht. Es ist alles andere als achtsam.
ja.
Also, du siehst gar nicht aus, als hättest du Krebs. Wie willst du damit umgehen, zu sagen,
Ja.
oh, sorry, soll ich mich abschminken?
Ja.
Also,
Ja.
oder komm morgens früh wieder, dann sehe ich so aus. Also,
Hatte ich
das.
tatsächlich auch mal gesagt. Ich habe gesagt, ich schicke dir mal ein Foto und dann kannst du mal gucken.
Ja, das ist so, weißt du, statt zu sagen, also du siehst gut aus, dass du siehst so, also weißt du, du siehst wirklich gut aus, das freut mich, dass du so aussiehst. Also ich meine, das ist noch nicht mal böse gemeint. Wahrscheinlich wollen sie das damit auch ausdrücken, aber es ist irgendwie einfach ungünstig. Also
Ja.
was ich häufig denke, was viele nicht machen und was die Sache erleichtern würde, wäre Fragen zu stellen.
Ja.
Ne, statt was zu sagen, also statt einfach dir Ratschläge zu geben oder ich
Ja.
weiß nicht, es gab einen Sänger, die den Titel geprägt haben, gut gemeint ist auch oft schlecht gemacht.
Genau. Ja, das passt. Ja.
Ne? Es ist zwar gut gemeint, aber wenn du Fragen stellst, dann weißt du eher, wo der andere steht.
Ja, und auch, glaube ich, auch eine ganz große Unsicherheit. Also ich habe immer gemerkt, ganz viel Unsicherheit, wenn ich bin damit super offen umgegangen. Es war bei uns in allen Bereichen ein ganz offenes Thema. Und mein engster Freundeskreis wusste auch immer, wo ich gerade stehe. Also da gab es nicht so dieses, man hat jetzt lange nichts von ihr gehört, wir machen uns Sorgen. Das wollte ich auch nicht. Das heißt, es gab so einen ganz kleinen inneren Circle und die wussten aber auch Bescheid und konnten es dann auch nach außen tragen. Und ich weiß noch, wir sind einen Ausflug haben wir gemacht und ich bin mit so einer Zipline geflogen. Und dann muss man doch, da hängt man doch so.
Ja.
Und ich setze mich rein und denke in dem Moment, oh, der Port. Und dann habe ich die Frau angeguckt und habe gesagt, Entschuldigung, ich habe einen Port. Und dann guckte sie mich an und sagte, Sie haben Krebs. Und habe ich gesagt, nee, ich habe einen Port. Ich bin ja in Behandlung. Ja, dann wüsste sie jetzt auch nicht. Und dann hat sie den Betreiber gefragt und dann durfte ich mit dieser Zipline da durch die Wälder fliegen. Und habe gedacht, spannend, weil sie damit gar nicht rechnen. Also sobald du sagst, du bist gerade in Chemo, die erwarten, man liegt brechend zu Hause in der Ecke. Und ehrlicherweise, ich habe nur einmal und das aber richtig gebrochen und das war in meiner Krebsparty, die sie mir meine Freundinnen vorher heimlich geschmissen haben, vor Alkohol und nicht wegen Chemo. Und in der ganzen Chemo habe ich nicht einmal gebrochen, mir war übel. Aber da gibt es Reisekaugummis oder andere Dinge. Aber
Ja, und das ist interessant. Also das, was ich interessant finde, ich habe das übrigens auch gemacht, weil wir hatten da unseren Hochzeitstag. Ich bin im Mai operiert, im August hatten wir den Hochzeitstag und sind nach Österreich gefahren. Da ist, glaube ich, die längste Zipline Europas. Und da haben wir das auch gemacht. Also auch so, weißt du, auch wirklich so zu sehen, so wäre ich starte in einen neuen Abschnitt, was ja auch wichtig ist. Also was wir denjenigen, die das haben, auch empfehlen. Also für mich war auch wichtig zu arbeiten. Also wir mussten das nicht machen, aber ich habe in der Zeit zusammen mit Stefan einen Kurs entwickelt, den haben wir dann im September angefangen. Das waren sieben Sessions. Und das Interessanteste, was mir jemand sagte, indirekt meinte, du Maria, es geht das Gerücht, du hast gar keinen Krebs, sondern das ist eine Marketingstrategie. Dann habe ich so gesagt, ich sag, also zum einen finde ich es interessant, weil die halten mir den Kontext, ich bin gesund. Ich sage, zum anderen kannst du demjenigen sagen, ich lege mich doch nicht unter das Messer frei nach dem Motto, ein bisschen Schwund ist immer aus Marketinggründen. Aber gut,
Alter
du
Schwede.
kannst halt eben nicht jeden überzeugen.
Ja.
So ist wichtig, dass du bei dir selbst bleibst. Also dass ich finde, also es gibt wenige, mit denen du wirklich sagen kannst, so geht's mir, die dich nicht als Opfer sehen, die dich einfach sehen als jemand, die genau diese Aufgabe jetzt zu meistern hat.
Ja.
Und das fand ich auch, ich meine, also man kann ja dazulernen, und es gab auch Momente bei mir, und vielleicht hast du die auch, wo ich so denke, ja, die waren wirklich außergewöhnlich. Also die wirken bis heute nach. Ne? Und bei mir war es ein Moment, war, als ich damals, ich habe dann, als ich in die Klinik gefahren bin, haben wir unseren Sohn besucht, der wohnte damals noch in München. Und dann habe ich beim Umarmen, habe ich ihn ganz doll umarmt, ganz lange, so nach dem Motto, vielleicht ist es das letzte Mal. Ich meine, du kannst ja auch bei der OP sterben. Ne? Und habe ihm einfach so von ganzem Herzen gewünscht, dass er ein schönes Leben hat und so. Also so eine Umarmung, wo ich denke, ich bitte dich, vielleicht kann er sich daran erinnern, sollte es mich nicht mehr geben. Und das Interessante war, dass er dann, wir waren gerade auf dem Weg nach unten, es war ein sehr heißer Tag, und dann stand er plötzlich oben in der Treppe und sagte, oder soll ich mit euch mitfahren? Soll ich euch fahren? Dann habe ich gesagt, das wäre schön. Ich sage, für Papa ist das auch alles extrem anstrengend. Es dauert, wir mussten von einer Klinik zur anderen, und dann hat er uns gefahren, und dann haben die beiden, dann waren wir im Café, erst waren die beiden da, dann bin ich dazugekommen. Und dann hieß es, jetzt geht's zum Krankenhaus, und auf halbe Strecke fiel mir ein, ich habe im Café was liegen lassen. Da sage ich, Leo, ich sage, tut mir wirklich leid, wir müssen nochmal zurück. Und dann sagte er nur, Mama, weißt du was, meinetwegen kommen wir die ganze Nacht durch München, und ich kann verstehen, dass du da nicht hin willst. Und also die ganze Autofahrt, die war irgendwie auch, ja, was ich sagen, die war geprägt von Humor und Liebe und Verständnis. Also Stefan sagte, wir haben irgendwie zu dritt da in dem Auto gesessen, haben irgendwie einfach auch, also es war so eine Art Galgenhumor, aber es war auch einfach schön. Das war ein Tag, den ich wirklich nie vergessen werde mit den beiden. Ne?
Ja, wie schön. Und auch Galgenhumor finde ich so wichtig dabei.
Ja.
Und auch, dass es gesund ist und auch, dass Leo dann nicht nur geweint hat, ne? Oder auch dann irgendwie so mit dem Gefühl, sondern dass ihr das so tragen konntet. Ich glaube, das ist so, ja, das, was so wichtig ist. Für mich war es natürlich das Äußerliche, was mich auch erstmal beschäftigt hat, was auch damals, wir haben vor 5 Jahren unseren Sohn schon sehr ins Boot geholt und haben ihm erklärt, ne? Mama hat da einen Knoten, der gehört da nicht hin, der wird rausgemacht und so. Und dann habe ich ihm das jetzt auch so, als wir wussten, der Fahrplan steht, haben wir ihm das dann auch erklärt. Und dann hat er gefragt, ob nicht lieber der Knoten wieder in den Hals kommen könnte, weil dann würden ja die Haare bleiben. Da habe ich gesagt, den Deal kriegen wir jetzt nicht hin, aber wir gehen da durch. Und dann habe ich schon gemerkt, das war für ihn ein Thema. Und das ist ein Riesenthema, nur als 9 Jahre alt ist. Natürlich war das für ihn ein Thema, wie die Mama aussieht. Und dann haben wir ihm die Freiheit gelassen. Also erstmal habe ich auch die Haare abgemacht, bevor sie ausgefallen sind, weil ich wollte die Entscheidungen, die ich selbst treffen konnte, wollte ich selbst treffen.
Ja.
Und dann habe ich sie abrasiert und gespendet. Und Noah durfte die ersten Haare noch zu Hause abschneiden. Und zum Abrasieren bin ich aber alleine gefahren, bewusst, weil ich auch gesagt habe, ich möchte nicht für jemanden anderen verantwortlich sein, falls ich ganz viel weinen muss dabei.
Ja.
Weil ich gedacht habe, das mache ich. Und wenn ich weinen muss, dann kann ich weinen und muss nicht stark sein. Und lustigerweise, Maria, musste ich gar nicht weinen. Es war gut, und danach waren meine Familie und meine Mädels da. Auf jeden Fall hat Noah dann gesagt, aber Mama, eins musst du mir versprechen, holst mich nie mit Klapse von der Schule ab, habe ich gesagt. Hoch und heilig, ich werde immer irgendwas auf dem Kopf haben. Und jetzt hat aber unsere Nachbarin das auch so interessiert, wie ich aussehe. Und Noah hat gesagt, Mama, noch fühlt sich's ganz komisch an. Und man hat gemerkt, er tut sich schwer damit. Und dann haben wir den Deal gehabt, dass ich immer was aufhabe, wenn er mich sieht, und er entscheiden darf, wann ich die Bedeckung abmache.
Okay, gut.
Und dann war die kleine Nachbarin da und hat gesagt, Eva, ich möchte jetzt so gerne mal deine Glatze sehen. Und da standen wir bei ihr drüben, bei ihren Eltern. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich Noah angeguckt und habe gesagt, ist okay, wenn ich Leo meine Glatze zeige. Und er sagte, ja gut, mach. Und dann machte ich so, ich hatte eine Perücke auf, ich machte die Perücke ab, und Leo stand da und schaute mich an und machte so und machte so und sagte, siehst aus wie meine Eva, nur halt ohne Haare. Und in dem Moment, Maria, ist bei Noah ein Fels, also man konnte den Fels von der Brust fallen hören. Und ab dann sind wir heim, und dann hat er meine Hand genommen und hat gesagt, Mama, jetzt musst du sie nicht mehr aufsetzen. Und dann war das so schön und damit waren wir offen. Und das war ziemlich schnell am Anfang und damit konnten wir offen sein. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, den werde ich mein Leben nicht vergessen, weil ich gemerkt habe, weil das, es kam eine Leichtigkeit rein und für ihn auch einfach eine Selbstverständlichkeit für den Moment.
Ja, ich denke, für Kinder ist es ja auch wichtig, dazuzugehören. Er will nicht abgelehnt
Ja.
werden, weil seine Mutter anders aussieht, ne?
Ja, absolut. Und es
Aber
hat ihn sehr beschäftigt. Und irgendwann sagte er auch, und das war auch ein Moment, da sind wir Auto gefahren und ich hatte eine Mütze nur auf, weil es so warm war. Und dann habe ich im Auto gesessen und habe gesagt, Marc, man sieht hinten ja die Glatze. Oh, das ist mir jetzt aber peinlich, ne? Und habe mich mit Marc unterhalten und habe gedacht, Noah hört es nicht. Und dann sagte er von hinten auf einmal, Mama, ich muss dir jetzt mal was sagen. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagte er, das ist nicht bös gemeint, aber vielleicht musste das so sein, dass du einmal anders aussiehst, damit du deine Kinder, mit denen du arbeitest, noch besser verstehen kannst, weil die sehen ja auch anders aus.
wow.
Maria, Marc und ich so, oh Gott, ja, okay, vielleicht, ja, vielleicht das. Also es war so, ne, er hat das dann auch so übertragen und das fand ich so schön, ne? Und das Mitnehmen einfach, wir haben ihn mitgenommen.
Ja, da kann man sehen, auch wie sehr er sich damit beschäftigt hat. Er hat es
Ja.
gemacht. So, für die anderen, denke für einige ist es ja auch wichtig zu wissen, wie bist du damit umgegangen mit der Möglichkeit des Todes? Ich meine, du hattest ein kleines Kind.
Ja. Also erstmal habe ich meine Mutter auch sehr früh verloren. Ich war damals 10, da ist unsere Mutter gestorben. Nicht an Krebs, sie hat den Krebs geschafft, aber die Chemotherapie hat Organversagen gemacht. Damals waren noch die Chemos noch nicht so, wie sie heute sind. Und ich habe Lust, also auch wieder so Galgenhumor. Ich habe den Arzt damals gefragt, auch ich habe zu dem Arzt gesagt, werde ich jetzt sterben? Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, also ich verrate Ihnen was, Sie werden sterben, aber nicht an diesem Tumor. Und
Wow.
dann habe ich gesagt, okay, und hat er gesagt, hören Sie jetzt auf, ne? Sie, es ist nur das, Sie werden nicht sterben, das bekommen wir hin. Aber irgendwann werden Sie sterben, das ist klar. Und Noah hat auch einmal gefragt, Mama, stirbst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, geplant ist das nicht und vor habe ich das auch nicht. Und damit habe ich das bei Noah gelassen, das Thema, weil auch manche gefragt haben, ja, kaufst du jetzt Kinderbücher? Und da habe ich gesagt, also mit mir hat sich auch keiner hingesetzt und hat das Sterben besprochen. Warum soll ich das jetzt mit meinem Sohn besprechen, ne? Aber mit Marc habe ich drüber gesprochen. Ja, mit Marc
Aber
haben
du
wir.
hast ihn jetzt dahingehend gelassen, ob er dich nochmal fragt.
Ja.
Also ist ja auch ein, wie soll ich sagen, mutiges und ebenso zuverlässiges Statement zu sagen, ja, geplant ist es nicht.
Genau.
Dann weiß er ja, es ist von dir nicht geplant, du tust auch alles, um zu überleben, aber letztendlich weißt du es nicht.
Nein, genau.
Okay, ja gut. Ja, das ist
Marc
alles.
war dann schon der Part, wo ich schon auch Angst hatte und auch mal geweint habe und Angst hatte und wir auch gemeinsam geweint haben und gemeinsam Angst hatten und dann aber auch wieder gemeinsam sehr zuversichtlich waren und uns immer wieder auch überlegt haben, was haben die Ärzte gesagt. Und ich bin sowieso, oder ich lebe in der Überzeugung, dass mit dem ersten Atemzug auch der letzte gesetzt ist. Und das dazwischen, wir können nicht die Länge bestimmen, aber wir können die Breite so dermaßen, die haben wir in der Hand. Das ist das, was ich steuern kann. Und darauf haben wir uns dann immer wieder besinnt, ja.
Ja, das finde ich ist auch wichtig. Also ich habe eben so gesagt, ja, dass man halt eben auch eine gute Stimmung bleibt, aber auch, und das, da hatte ich das Privileg, da bin ich Stefan wirklich extrem dankbar für. Also ich habe in den ersten 6 Wochen zu ihm abends gesagt, ich muss einfach nur weinen. Also
Genau, ja.
du musst mich nicht trösten. Ich will einfach nur, dass du mich in den Arm nimmst. Und manchmal habe ich ganz leise geweint. Manchmal habe ich richtig geweint und geschluchzt, so nach dem Motto, oh Gott. So, also den Stress, den Schmerz, du bist, dein Körper ist jetzt zerstört in gewisser Weise. Also es wird nie mehr so, wie es war. Die ganzen Momente, die man erlebt hat. So, also es war wirklich wie so ein Befreiungswein, so das rauszulassen. Und irgendwann war es auch okay. Aber das ist auch wichtig, finde ich, das zu. Und ja, so, es ist auch wichtig, und das ist, finde ich, für Freunde und Bekannte wichtig zu wissen. Es ist auch gut zu wissen, das nicht immer zu tun und nicht immer zu sagen, mir geht schlecht, sondern
Genau.
es ist gut, es ist easy und manchmal ist es schwierig. So, und für mich, so, du hast ja auch, würde ich dich gleich noch mal bitten, wie du dazu gekommen bist, da können wir den Poetry Slam gleich, bitte ich dich dazu sagen, auch zu sagen. Was ich auch nochmal wichtig finde, ist auch, und das, also Mitgefühl mit den Angehörigen zu haben. Also für diejenigen, die es erleben, ist es schlimm, aber für die Angehörigen ist es genauso schlimm. Also die können nichts machen, die müssen zugucken. Also ich habe auch oft zu unserem Sohn und auch zu Stefan gesagt, es tut mir leid, dass ihr da
Ja.
auch. Also da nichts machen zu können und jemanden abzugeben und zu wissen, so sie kommt wieder und ist voller Schläuche und hat Schmerzen, das ist auch schwer auszuhalten. Und da, wo ich dann gesagt habe, ich möchte, dass ihr mir auch sagt, wie es für euch ist. Also,
Ja.
ne, also wie du mit deinem Sohn, weißt du, wer
Ja.
das sagen konnte. Und ich habe zu unserem Sohn auch gesagt, weißt du, du bist jetzt zwar keiner, er ist jetzt schon ein erwachsener Mann und trotzdem möchte ich dich bitten, dass wir auch darüber reden können. Und ich möchte, dass du weißt, es tut mir auch leid für dich. Also das.
Ja.
Es ist für uns alle eine Zeit, die irgendwie schwierig ist.
Und auch die Menschen drumherum. Also ich habe ein Netzwerk an Menschen, die ich hatte bei der ersten Chemo, haben sie mir einen Autokorso organisiert und der stand und hat mich quasi zur ersten Chemo begleitet und Menschen standen da im strömenden Regen und haben mir gewunken und hatten Plakate und du schaffst das und so und wir sind an deiner Seite und haben mir immer gezeigt, wir sind da. Das war so mächtig, wie ich getragen worden bin. Und irgendwann sitzt Marc neben mir und sagte, heute hat mich der und der das erste Mal gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich gedacht, ja, und das stimmt so, ne? Man ist immer so der die Hauptrolle und das nebendran und auch für meine, so wie du sagst, so dein Inner Circle, ne, auszuhalten, dass ich vor denen auch zusammengebrochen bin und geschrien habe und so geschrien habe wie ein Tier und ne, wirklich mich dem auch dem Schmerz hingegeben habe, ne, Angst zu haben. Das darf auch beachtet werden. Also die haben auch ein heftiges Jahr hinter sich.
Das für die auch ein wirklich heftiges Jahr. Also wir haben auch, als klar, es ist jetzt alles gut, da haben wir auch, habe ich auch wirklich, also wir haben auch gefeiert und also
Ja.
ich kann nicht sagen, wie oft ich mich bedankt habe, genauso wie beim Pflegepersonal, bei unseren Freunden, Bekannten, also einfach so, die, das ist, also wirklich in Dankbarkeit zu leben und ja, dein Partner, deine Kinder machen auch eine schwere Zeit durch und das ist okay,
Ja.
das anzuerkennen und dann sich auch wieder gemeinsam zu freuen, dass es weitergeht.
Ja.
Jetzt zu dem Poetry Slam, den ich wirklich, den habe ich gehört, du hast mir den ja geschickt zu Weihnachten und ich muss sagen, ich habe wirklich angehalten, ich habe den im Auto gehört, habe gedacht, wow, der hat etwas, weißt du, der geht über rein Schönreden hinaus und ist ja, wir tanzen mit dem Krebs und so, das mag ich alles nicht, aber gleichzeitig siehst du dich auch als diejenige, wie wir es in unserer Philosophie hatten, so als Urheberin, als Schöpferin, die dich den Boden wieder unter die Füße holt. Du hast das häufig mit verglichen mit Zitaten von deinem Vater. Magst du da kurz was zu sagen? Also wie ist das? Wie ist es? Wie hängt das zusammen?
Also mein Vater hat, wie gesagt, meine Mutter sehr früh beerdigt und hat 4 Jahre später hatte er eine Frau kennengelernt und die ist dann auch gestorben, auch an Krebs. Und hat schon so viel Schicksalsschläge und war für mich auch immer so ein Ganz, ne? Der ist trotzdem da, das ist so der Fels und der. Und spannenderweise war das auch da so und meine Eltern haben es aber anders gemacht. Das muss ich auch noch dazu sagen. Meine Eltern haben darüber geschwiegen. Wir wussten nicht, dass unsere Mutter Krebs hat. Keiner wusste das. Das haben die für sich gemacht. Und ich habe einen komplett anderen Weg gewählt. Und mein Vater sagte irgendwann, hätten wir das Netzwerk, was ihr habt, und hätten wir die Familie, dann hätten wir das vermutlich auch anders gemacht. Ich bin froh, dass du es offen lebst, ne? So nicht mehr verstecken. Und dann gab es eben den Moment, als er zu mir kam in einer ekligen Chemo und saß an meinem Bett und ich gesagt habe, Papa, ich weiß überhaupt nicht, wie ich auch nur annähernd dieses Jahr, also was kann ich tun, um dieses Jahr zu überstehen? Und dann hat er gesagt, nutze die Zeit. Also mach einfach, guck, dass du einfach die Zeit nutzt, in der du jetzt bist, um für dich Dinge zu tun, die du für dich nutzen kannst. Und dann habe ich gedacht, okay, er sagt, es ist ein geschenktes Jahr, schau es dir jetzt an. Ne? Also, und ja, so war das.
Und dein Vater lebt bei dir in der Nähe oder
Zwei Dörfer weiter,
bei
genau.
dir weiter? Okay, also er war mit Sicherheit dann auch eine Person, die dich sehr begleitet hat in der Zeit.
Absolut. Also meine Familie, meine Stiefmutter, mein Vater, meine Bonusgeschwister, mein richtiger Bruder, wir hatten auch immer, und das ist auch etwas, was ich immer, also was ich rate oder raten würde, schaut, wenn man durch sowas geht, dass man sich die Situation, in denen man für sich selbst kämpfen muss, und den Kampf kämpfst du für dich, dass aber das Umfeld so gebettet ist, dass du gut für dich kämpfen kannst. Also mir war wichtig, dass Noah mich nicht komplett am Boden sieht. Und ich war sehr egoistisch. Ich habe meinen Mann gebraucht. Ich wollte, dass Marc in den Stunden, wo es mir echt nicht gut ging, dass der bei mir ist, dass wir zusammen sind. Und dann habe ich das immer so gemacht, dass mein Bruder dann hergereist ist. Der hat dann hier bei uns geschlafen, hat sich um Noah und so gekümmert und Marc konnte sich um mich kümmern. Und das war ein guter Deal. Oder Noah hat dann in den Nächten, wo ich nicht wusste, wie es wird, weil man ja auch wirklich Horrorvorstellungen hat. Also die wurden alle nicht wahr. Aber zumindest für meinen Kopf war es wichtig zu wissen, dann schläft Noah bei meinen Eltern. Ne?
Ja, das heißt, dass du dir keine Sorgen machen musstest darum, wie geht's ihm, wenn es mir nicht
Genau,
gut geht.
nur mich.
Ja,
Ja.
das ist gut.
So.
Eine gesunde Portion Egoismus, die du brauchtest.
Absolut, absolut. Und auch wirklich Menschen, also ich habe, und da kann ich immer wieder, da bin ich in so tiefer Dankbarkeit, ein Netzwerk, die mich so getragen haben, also eben immer wieder gezeigt haben, wir helfen. Auch viele wollen ja auch was tun, die wollen aktiv was tun. Und dann habe ich gesagt, ich liebe Blumen. Schickt mir Blumen. Und dann habe ich, jede Woche habe ich einen Blumenstrauß gehabt von irgendwelchen, also auch aus der Einrichtung, in der ich bin, ne, die Zwergnasen, die haben dann echt organisiert, dass ich immer jede Woche einen Blumenstrauß von einer anderen Person auf dem Tisch stehen hatte mit einem Kärtchen und das war gut. Das war schön.
Super Unterstützung, freut mich
Ja.
sehr. Ja gut, dann gilt jetzt, Eva wird es vortragen. Wir laden dich ein, das für dich zu nutzen, egal wo du gerade stehst, ob du selbst krank bist, warst und ob du gesund bist, auf dem Weg bist, wieder gesund und vital zu werden oder ob du jemanden kennst oder dich einfach so, finde ich, von dem Slam, Poetry Slam, inspirieren zu lassen. Und wir verabschieden uns schon mal und freuen uns, dich mit Evas Poetry Slam zu begeistern.
Danke. Für meinen Vater. Und eigentlich habe ich dieses Jahr einfach nur einen Umweg zu mir selbst unternommen. 8. Februar 2024. Zeitnutz gleich Nutzboden. Mach die Zeit zu deinem Nutzen, hast du gesagt, als du nach meiner ersten Chemo an meinem Bett gesessen hast und ich gefragt habe, wie ich diesen Weg schaffen soll. Okay, Papa, lass mich kurz ein paar Kringel in meinem Kopf denken und dann den Gedankenstrom neu lenken, um festzustellen, dass sich gar nichts dreht und ich mich im Kreis bewege. Und ich mit mir bin, und das tut gerade nicht so gut, weil ich unsicher bin und noch voller Wut. Voller Wut aufs Leben und was gerade geschieht und es mir komplett den Boden wegzieht. Doch den Boden, den habe ich doch selbst in der Hand oder vielmehr am Fuß und die Zeit auch irgendwie. Und jetzt muss ich nur noch die Zeit nutzen, um neuen Boden zu kreieren, um nicht wieder darauf auszuschmieren, weil er schon belegt ist. Belegt mit Gedanken und den Gedanken der anderen, die es so viel besser wissen und Google. Google schießt mich auch ganz schön weit raus und reißt neue Gedankenfelder auf, die es eben nicht da waren und nun auch noch kräftig toben. Ich brauche so dringend diesen neuen Boden. Ich tippe barfuß mit dem Zeh darauf. Es fühlt sich noch recht wackelig an. Ich tipsle ein wenig mehr und es wird besser. Nutzboden. Okay, Papa. Ich habe verstanden. Du pflanzt deine Tomaten und pflegst Sauerampfer auf deinem Nutzboden und ich meine Flügelworte. Und wenn ich jetzt noch barfuß mutig bleibe, könnte es gut werden. 12. Dezember 2024. Und ich bin mutig geblieben. Ich bin mutig geblieben mit dem Schwert der Bewusstheit in der Hand. Naja, manchmal war es auch nur ein Grashalm, weil für das Schwert schlichtweg die Kraft gefehlt hat. Dann habe ich mir halt eins gedacht. Ich habe mir ein Schwert gedacht und habe innerlich über mich selbst gelacht oder eher über meine Fantasie, denn die ist immer geblieben irgendwie. Und dann ist die Zeit einfach weitergelaufen, ist gelaufen und meist bin ich auch gut mitbekommen. Ich habe den Sommer und den Frühling und den Herbst mitgenommen und jetzt ist es Winter und bald wieder Mai und ich bin langsam wieder mit dabei. Und während sich dein Sauerampfer zum Schlafen hinlegt, stehe ich wieder auf. Ich stehe auf neuem Boden, ich tippe mit dem Fuß darauf. Es fühlt sich sicher an. Ich tipsle ein wenig mehr und beginne zu springen, neu Anlauf zu nehmen. Okay, Papa, du legst deinen Boden ab und bereitest ihn auf den Winter vor. Und ich warte, bis der erste Schnee darauf fällt und ich einen Schneeengel mache.